Deutschlandradio Kultur. Breitband. Magazin für Medien und digitale Kultur.
Ja, herzlich willkommen heute zu einer Sondersendung zur Republika. Am Mikrofon sind Katja Bigalko und Markus Heidmeier, heute quasi unser Republika-Korrespondent. Und wir werden hier in der nächsten Stunde gemeinsam versuchen, die wichtigsten Themen der Netzpolitik und Bloggerkonferenz, die gestern in Berlin zu Ende ging, für Sie zusammenzufassen und zu diskutieren. Markus, du hast die letzten 3 Tage quasi Tag und Nacht in der Kalkscheune und im Friedrichstadt Palast verbracht. Das waren die beiden Orte, an denen die Konferenz stattfand. Um die Menge an Informationen vielleicht gleich zu Beginn mal einzugrenzen, welche Themen waren für dich am interessantesten?
Ja, die Nächte war ich schon zu Hause und es wäre mir auch meine Familie aufs Dach gestiegen. Ich fand ganz spannend den großen Design-Track, Redesign genannt. Das Motto lautete ja in etwa, Design ist viel zu wichtig, als dass man es den Designern überlassen könnte. Da spielen dann auch Themen wie Datenjournalismus und vor allem Datenvisualisierung rein. Das werden wir auch später in der zweiten Hälfte der Sendung noch besprechen. Dann gab es auch einige Wirtschaftsthemen, die große alte Frage, wie kann man im Netz eigentlich Geld verdienen? Dazu gab es eine eigene Subkonferenz, die Co-Funding. Und natürlich, hast du ja auch schon gesagt, gab es jede Menge netzpolitischer Themen. Sind ja quasi schon Klassiker auf der Republika. Datenschutz, Netzneutralität, Facebook und die Revolution in Nordafrika und auch die Gründung der neuen NGO Digitale Gesellschaft e.V. in Gründung, muss man eigentlich korrekterweise noch sagen. Das besprechen wir ja auch gleich. Insgesamt muss man schon sagen, es gab nicht so viele neue Themen. Die Themen wiederholen sich und das sahen auch einige der Besucher auf der Republika so.
Also mein Fazit ist grundsätzlich ein positives, war meine erste Republika.
Naja, also es ist gut, um den Spirit nochmal aufzusaugen von der Branche und allem, aber ich finde ehrlich gesagt, dieses Jahr waren die Vorträge ein bisschen mau.
Aktivismus im Internet fand ich sehr interessant. Da gab es auch einige Sachen dazu.
Ich fand es total spannend, es war nur leider viel zu voll. Also es braucht größere Räume für so viele Gäste.
Dieses Jahr gab es sehr viel zum Thema Feminismus. Das fand ich besonders interessant.
Also es gab ein paar wenige Highlights, aber eigentlich habe ich mir mehr versprochen.
Ich fand die Republika wie immer sehr informativ. Aber das Interessante ist ja dann doch mal, die Leute in echt zu treffen und nicht nur mit ihnen in 140 Zeichen über Twitter zu kommunizieren.
Und was mir nicht gefallen hat, war, dass die Räume doch wirklich zu klein waren. Und dass das Gedränge in der Kalkscheune doch schon ein bisschen sehr ärgerlich war.
Was mich erstaunt hat, ist, dass bei dieser Republika doch das Thema Datenschutz und Persönlichkeitsrechte im Internet überall präsent war. Und das war ein schöner Eindruck.
Ja, man hat es gehört, die Begeisterung war auch schon größer. Und was wirklich hervorgestochen ist, ganz viele haben es mir erzählt, die man auch jetzt nicht gehört hat, es war halt wahnsinnig brechend voll. Und manche Veranstaltungen waren in Räumen, wo 30 Leute reingingen und 300 wollten da eigentlich hin. Das war ein bisschen schwierig. Das zweitwichtigste Thema auf der Republika, das war definitiv das fehlende Netz. Denn das WLAN, das ging fast nie. Und das ist ja für eine Netzkonferenz schon ein bisschen absurd, wenn das Netz nicht geht. Aber auch das hat schon eine längere Tradition auf der Republika.
Ja, nach dem zweitwichtigsten Ereignis jetzt das wichtigste Ereignis. Das war auf der Republika ganz sicherlich die Bekanntmachung der digitalen Gesellschaft. Gleich zur Eröffnung der Konferenz am Mittwoch gab Markus Beckedahl, Mitveranstalter der Republika, die Gründung dieser neuen Kampagnenplattform bekannt. Gemeinsam mit 20 anderen Mitstreitern ist da ein Verein entstanden, der sich digitale Bürgerrechte und Netzpolitik auf die Fahnen geschrieben hat. Wie die Struktur aussieht, erklärt Beckedahl folgendermaßen.
Wir wollen halt eine nachhaltige, schlagkräftige Infrastruktur aufbauen. Da orientieren wir uns auch an der Umweltbewegung. Greenpeace hat mit Green Action so eine Kampagnenplattform. Campact.de ist vielleicht vielen bekannt. Also das ist so ein mittelfristiges Ziel. Aber wir wollen auch Geld sammeln, um 1-2 Menschen tatsächlich finanzieren zu können, die dann auch mal Stellungnahmen zu aktuellen Gesetzesprozessen aus Sicht der Internetnutzer formulieren können, die zu Politikern gehen, um digitale Entwicklungsarbeit zu leisten und die aber auch Kampagnen durchführen können und die ganzen Menschen, die mitmachen wollen, an die Hand nehmen, sie koordinieren und schlagkräftiger mit vielen Unterstützern zusammen Kampagnen durchführen zu können.
Soweit so gut. Natürlich wurde auch auf der Konferenz mehrfach die Frage gestellt, warum man so etwas in Deutschland eigentlich braucht. Es gibt schließlich auch noch andere Strukturen, die sich diesen Themen Bürgerrechte im Netz widmen. Beckedahl verwies darauf, die digitale Gesellschaft sei ausdrücklich als Ergänzung und nicht als Konkurrenz zu bestehenden Strukturen zu verstehen.
Bereits bestehende Initiativen und Organisationen machen einen großartigen Job, wie der Chaos Computer Club. Aber der Chaos Computer Club gleichzeitig führt wiederum keine Kampagnen durch, die wir dringend benötigen und ist auch jetzt nicht zugänglich für Menschen, die jetzt außerhalb der Hackerkultur sich politisch engagieren wollen. Während wiederum die Piratenpartei als Partei an den Start gegangen ist und jetzt auch wiederum für Menschen nicht attraktiv sind, die jetzt keine Lust haben auf Parteistrukturen, auf Satzungsdiskussionen, auf all das, all dieser Rattenschwanz, der mit einer Partei einhergeht. Wir wollen ein neues Angebot schaffen, wo wir halt der Meinung sind, diese Lücke gibt's, diese Lücke muss geschlossen werden und wir wollen Anlaufpunkt sein für all diese Menschen, die im Moment noch bei den bereits bestehenden Initiativen keine Andockmöglichkeit haben.
Wie genau das funktionieren kann, dazu gibt es gleich auch noch ein Gespräch mit Christian Stöcker von Spiegel Online. Bevor wir jetzt aber auf die Organisation der digitalen Gesellschaft eingehen, werfen wir noch einmal einen Blick aufs Ausland in Ländern wie den USA oder Frankreich zum Beispiel. Da gibt es nämlich schon seit einiger Zeit Initiativen, die ganz sicher auch als Vorbild für die deutsche digitale Gesellschaft gedient haben. Tariq Amir mit einem Überblick.
Vor allem in den USA, aber auch in anderen europäischen Ländern haben sich die Netzaktivisten seit vielen Jahren organisiert. Vorbild für viele und gleichzeitig ein Dinosaurier der Szene ist die Electronic Frontier Foundation aus den USA. Die EFF genannte Stiftung gilt als einflussreichste Organisation in diesem Bereich. Bürgerrechtler gründeten sie 1990 nach einer Reihe von rabiaten Hausdurchsuchungen des FBIs bei Freizeitprogrammierern. Die EFF beschäftigt zum Beispiel Anwälte und unterstützt Bürger bei Präzedenzfällen in Musterprozessen. Schlagkräftig ist die Stiftung bis heute geblieben, weil sie auf große Spenden von Softwaremillionären zurückgreifen kann. Dank ihrer Finanzkraft war die EFF bislang in der Lage, etwa gegen große Filmstudios oder die US-Regierung lange gerichtliche Auseinandersetzungen zu führen und bisweilen auch Grundsatzurteile zu erstreiten. Die europäischen Pendants der EFF können dagegen nicht auf Millionenbudgets zurückgreifen. Dazu gehören etwa die Open Rights Group in Großbritannien, Cambio Ético in Italien, Bits of Freedom in den Niederlanden, die Asociación des Internautas in Spanien und die Telecomics in Schweden. So ist Ideenreichtum gefordert. Wie das geht, zeigt etwa die französische Initiative für digitale Bürgerrechte La Quadrature du Net, die 5 erfahrene Netzaktivisten 2008 gegründet haben. Die europaweit gültige Internetgesetzgebung hat von Anfang an dafür gesorgt, dass sich La Quadrature du Net international orientierte. Lobbyarbeit bei Politikern persönlich durchzuführen sei aber nicht effektiv, sagt Mitgründer Jeremy Zimmermann.
Unser Ansatz ist es, die Bürger im Laufe der Zeit zu befähigen, an der Debatte teilzunehmen, anstatt dass nur wir allein versuchen, Einfluss auszuüben. Dazu bauen wir Werkzeuge, die jeden in die Lage versetzen, zu verstehen, was gerade passiert, wann Bürgerrechte angegriffen werden, um sich dann in diese Debatte einzuschalten.
Dazu gehört etwa das Webtool Political Memory. In dem Wiki-System werden von den Mitgliedern des französischen und des europäischen Parlaments Informationen über ihre politischen Positionen und ihr Abstimmungsverhalten gesammelt. Die intensive Öffentlichkeitsarbeit habe kaum erhoffte Erfolge geliefert, sagt Zimmermann. So wurde etwa den internationalen Geheimverhandlungen über das Antipiraterieabkommen ACTA ein Rückschlag versetzt.
Vor kurzem sprach ich mit einem Lobbyisten von Disney. Er sagte mir in einem herablassenden Ton, oh, ihr habt ja ACTA sabotiert. Glückwunsch, das war eine wirklich schöne Sabotage. Jetzt ist es tot. In Europa ist das, glaube ich, vor allem unserer Arbeit zu verdanken.
Beispielhaft zeigt La Quadrature du Net, wie sich ohne administrativen Aufwand effektiv für Bürgerrechte im Internet kämpfen lässt. Denn hinter der Initiative existiert überhaupt keine formale Organisation.
Wir haben uns für eine Nichtstruktur entschieden. Es gibt keinen Aufwand für die Verwaltung und Organisation. Wir haben keinen Präsidenten, keinen Vorstand, keine Vorstandssitzung und keine Mitglieder. Wir sprechen nur in unserem eigenen Namen und zeigen allen, wie sie es uns gleich tun können. Das Wichtigste ist, dass wir so ein Beispiel dafür geben, wie einfach man sich organisieren kann, um bei Internetthemen mitzureden.
Um ihre Arbeit zu finanzieren, haben Zimmermann und seine Mitstreiter schon zur Gründung einschlägige Förderorganisationen um Hilfe gebeten. Erfolgreich. Mehrere Stiftungen unterstützten La Quadrature du Net von Anfang an, darunter auch das Open Society Institute des Milliardärs George Soros mit jährlich 50.000 Euro. Weitere 70.000 Euro spendeten im vergangenen Jahr 4.000 Einzelpersonen. 2,5 Vollzeitstellen kann die Initiative von den Einnahmen finanzieren. Das Konzept der schlanken, global vernetzten Bürgerrechtsgruppe, die es fachlich auch mit hochbezahlten Industrielobbyisten aufnehmen kann, habe sich als erfolgreich erwiesen, sagt Jeremy Zimmermann.
We demonstrate that citizens who have the motivation.
Wir haben gezeigt, dass wenn Bürger die Motivation und den Mut haben, alle ihre Mittel dort zu investieren und sich Vollzeit und ernsthaft zu engagieren, dann hat das wirklich einen Effekt. Mit dem Internet und seinen neuen Mitteln der Organisation und Kommunikation ist es buchstäblich möglich, die Dinge zu ändern.
It offers with the new means of communication. It is literally possible to make things change.
Ja, to make things change, also bis die gerade gegründete digitale Gesellschaft an diesem Punkt ist, dazu ist es sicher noch ein weiter Weg. Jetzt steht sie erst einmal am Anfang der Selbstorganisation, bei der im Übrigen auch jeder, der will, eingeladen ist, mitzumachen, siehe die Seite digitalegesellschaft.de. Uns interessiert an diesem Punkt aber erst einmal, in welche Richtung das Ganze gehen könnte. Das habe ich auf der Republika mit Christian Stöcker von Spiegel Online besprochen. Meine erste Frage war, um welche digitalen Grundrechte es der digitalen Gesellschaft eigentlich geht.
Also die grundlegenden Punkte, um die da immer gestritten wird, über die da immer gesprochen wird, sind natürlich Datenschutz, Privatsphäre, Informationsfreiheit, Zugang zu Informationen, aber auch die Frage, inwieweit Staat und Behörden rein regieren und rein regulieren können in das, was im Internet und anderswo in digitaler Form geschieht.
Da gibt es ja etliche Gruppen, die sich genau diese Themen auch auf die Fahnen geschrieben haben. Wer hat denn eigentlich das Sagen?
Das ist nicht ganz so einfach zu sagen. Also ich würde sagen, die sicher einflussreichste Gruppierung im Moment ist wahrscheinlich der Chaos Computer Club. Der ist auch die älteste Gruppe, die es in Deutschland gibt. Die ist schon Anfang der 80er gegründet worden und hat nach verschiedenen schwierigen Phasen jetzt wirklich eine Reputation, die auch dazu führt, dass sie von der Politik herangezogen werden als Berater, dass sie vom Verfassungsgericht als Experten angehört werden. Das ist also sicher die einflussreichste Gruppierung in dem Bereich im Augenblick, aber es ist da, würde ich sagen, durchaus noch Platz für eine weitere, die vielleicht noch ein bisschen breiter aufgestellt ist und weniger stark diesen Hacker-Blick auf die Welt hat, wie er beim CCC gepflegt wird.
Es gibt ja auch die Piratenpartei. Also wo bewegt sich denn da die digitale Gesellschaft zwischen diesen beiden Polen? Chaos Computer Club, Piratenpartei, was besetzt die digitale Gesellschaft für ein Feld?
Wie sich diese Organisation genau politisch positionieren wird, ist noch nicht ganz klar. Sie will in jedem Fall keine Partei sein, sondern eine NGO im Sinne von Greenpeace. Also versuchen sicher weniger parteiisch zu sein, als beispielsweise die Piratenpartei das ist. Die Piratenpartei hat eben auch mit all den Problemen zu kämpfen, mit denen eine junge Partei zu kämpfen hat. Organisatorische Querelen und Personalstreitigkeiten etc. etc. All das möchte man bei der digitalen Gesellschaft sicher gern vermeiden und Einfluss eben über klassische Lobbyarbeit eher entfalten als über den Weg durch die Parlamente.
Warum ist dieser Zeitpunkt momentan der richtige, um sowas zu machen?
Also es hat sicher nie so viel Debatte über Netzpolitik und Digitalpolitik gegeben wie in den letzten 2 Jahren. Das hat viel mit Ursula von der Leyen's Netzsperrengesetzvorstoß zu tun, mit Vorratsdatenspeicherung, mit Online-Durchsuchung etc. Also es hat eine ganze Reihe von politischen Streitthemen gegeben, die zu einer relativ starken Mobilisierung von an solchen Fragen interessierten Menschen in diesem Land geführt haben. Das ist immer noch eine vergleichsweise kleine Gruppe. Also man sieht das an den Wahlergebnissen der Piratenpartei, die allerdings in vielen Punkten auch relativ extreme Positionen vertritt. Aber es sind jetzt nicht Abermillionen von Menschen, die sagen, die Vorratsdatenspeicherung ist das oberste Problem auf meiner Prioritätenliste für die deutsche Politik. Aber es ist eine wachsende und vor allem sehr lautstarke Minderheit. Diesen Elan jetzt in diesem Moment sich zu schnappen und zu bündeln, ist sicher keine schlechte Idee, solange so viel Schwung da ist.
Wie verschafft sich so eine Organisation Legitimität? Also es gibt eine Menge Leute, die im Netz unterwegs sind, auch politisch sich engagieren. Warum sollten die Vertrauen haben in die digitale Gesellschaft?
In diesem konkreten Fall würde ich sagen, geht es los mit der Person Markus Beckedahl, der eben als ein bislang wirklich bewundernswert ruhiger und unabhängiger Kopf diese Debatten begleitet hat, selber auch Mitglied dieser Bundestagsenquete ist und so weiter, der also sozusagen als Person und auch mit seinem Umfeld, mit dem Blog Netzpolitik.org, schon viel Glaubwürdigkeit hergestellt hat. Das ist jemand, dem hören beispielsweise Politiker hier in Berlin ja jetzt schon zu. Also warum sollten sie jetzt damit aufhören? Wenn er und sein Umfeld es schaffen, sozusagen diese Art von Einstellung, die ihnen gegenüber da gepflegt wird, das sind Leute, die wollen uns nichts Übles, sondern die sind interessiert an guten und richtigen, sinnvollen Lösungen im Sinne von Bürgerrechten, Freiheit etc. dann ist das was, worauf man aufbauen kann. Ich denke, das ist schon der Ansatz. Es ist ein personalisierter Ansatzpunkt, muss man ganz deutlich sagen.
Welche Weichen müssen da jetzt schon gestellt werden? Es ist eine Privatinitiative. Wie schafft man das sozusagen, dass man da Glaubwürdigkeit hat?
Ja, also im Grunde wird sich die Organisation so eine Art Verfassung geben müssen, in der ganz klar festgeschrieben ist, wir werden auch von unseren Geldgebern keine bindenden Vorschläge entgegennehmen, wofür wir uns einzusetzen haben. Die Electronic Frontier Foundation hat das bislang in den 20 Jahren ihrer Geschichte sehr eindrucksvoll vorexerziert, dass das geht, dass man sehr unangenehm werden kann gegenüber den Leuten, von denen man letztes Jahr noch Geld bekommen hat oder vielleicht dieses Jahr noch Geld bekommt. Aber es wird sicher notwendig sein, das sozusagen schriftlich in irgendeiner Form niederzulegen und das absolut transparent zu machen. Zweitens, transparent zu machen, von wem man Geld bekommt und wie viel. Und drittens natürlich alles, was man an Lobbyarbeit tut, transparent zu machen und auch deutlich darzulegen, warum man das tut und woher die Motivation dafür kommt, sich für ein bestimmtes Thema einzusetzen.
Sie haben den Anlass auch schon genutzt, ein paar Forderungen zu formulieren. Transparenz ist einer der Punkte. Welche anderen Forderungen haben Sie noch?
Also eine ganz wichtige ist, klagt, geht vor Gericht, so wie die Electronic Frontier Foundation das macht. Eine Verankerung nicht nur innerhalb einer kleinen, überschaubaren Berliner Digitalszene, sondern in ganz Deutschland wäre wichtig. Die zentrale Forderung, die wir formuliert haben, war, die abschließende, werdet mächtig. Denn an dem Punkt mangelt es im Moment noch am meisten. Also es gibt in Deutschland durchaus einflussreiche Lobbyverbände, die für die digitale Wirtschaft sprechen, wie den Bitkom und den ECO beispielsweise. Aber es gibt keine so richtig breit aufgestellte Bürgerinitiative, die sich für die Rechte des Bürgers im Digitalen einsetzt. Und insofern ist die Lücke richtig erkannt und an dem Punkt richtig besetzt. Nur man muss sie eben jetzt auch mit der nötigen Wucht besetzen. Was bedeutet, man braucht Geld, um diese Anwälte zu bezahlen, die diese Prozesse führen sollen. Und man muss, und die ersten Schritte sind dahin ja schon getan, mit am Tisch sitzen, wenn darüber geredet wird, wie die Zukunft in Deutschland gestaltet werden soll in diesem Sektor.
Wie stellen Sie sich jetzt den Fahrplan vor?
Es wird so eine Art Verfassung geben müssen, da gibt es keinen Zweifel. Es wird so eine Art Fahrplan aufgestellt werden müssen, was wollen wir eigentlich und in welcher Reihenfolge? Welche Möglichkeiten bieten wir unseren Sympathisanten, Mitgliedern, Interessenten zuerst an? Was sind die großen Projekte, die wir als erstes anpacken wollen? Ich denke, Netzneutralität wird eine relativ große Rolle spielen, was ein sperriges und schwer zu erklärendes Thema ist und deswegen im deutschen Mainstream praktisch keine Rolle spielt nach wie vor. Das wird so eine Nagelprobe sein. Wenn man es schafft, den S21-Wutbürger davon zu überzeugen, dass Netzwerkneutralität so in seinem Interesse ist, dass er sich politisch dafür einsetzen muss, dann hat die Initiative den ersten großen Schritt in die richtige Richtung gemacht.
Vielen Dank für das Gespräch. Das war Christian Stöcker von Spiegel Online über die Herausforderungen der digitalen Gesellschaft. Gleich besprechen wir auch, wie die Gründung in der Netzwelt aufgenommen wurde. Ein bisschen ambivalent, oder Markus?
Ja, das war sehr auffällig in den letzten Tagen, dass es da eben keinen einhelligen Applaus gab, sondern ganz, ganz unterschiedliche Stimmen. Und das ist vielleicht auch eine der Erkenntnisse der letzten 1-2 Jahre, dass die sogenannte Netzcommunity eben gar nicht so besteht und nicht mehr so monolithisch ist, wie das vielleicht vor 3-4 Jahren noch war. Und das hören wir gleich nachher. Musik, glaube ich, die noch kommt.
Genau, jetzt gibt es nämlich erstmal Musik. Auch diese wird in der ganzen Sendung von der Republika kommen, zumindest implizit. Wir haben uns inspirieren lassen von einer großen Party, die da am Donnerstagabend im Rahmen der Konferenz stattfand. Ein Fest mit dem schönen Namen Tasse Bier, initiiert von den Blockrebellen. Comfort Fit hat dort unter anderem auch aufgelegt, hier mit Yeah Daddy von seinem Album Polychafflé.
So if you want to be my enemy, or
Comfort Fit mit Yeah Daddy war das. Und wie immer finden Sie die Musik und weitere Infos dazu auch auf unserer Seite breitband-radio.de. Wir kommen noch einmal zurück auf die digitale Gesellschaft. Das hatten wir versprochen. Markus, du hast dich auf der Republika umgehört, wie die Gründung denn dort so besprochen wurde. Was war denn dein Eindruck?
Ja, die Community ist mittlerweile ziemlich anspruchsvoll, was solche Projekte angeht. Und sie ist auch ziemlich kritisch, was ich als einen Akt der Emanzipation auch sehen würde. Sie lässt sich eben nicht mehr ohne weiteres beeindrucken. Man konnte das schon vor ein paar Tagen beobachten, als das Blog von Markus Beckedahl und seinen Mitstreitern netzpolitik.org online ging. Das ist ja quasi die Homebase von Markus Beckedahl. Die ging im neuen Layout online, auch neuer Partnerschaft mit Zeit Online, und da ging ein regelrechter Shitstorm nieder über Markus Beckedahl und seine Mitstreiter. Also das war echt vernichtende Kritik, die da erlebt haben. Und die Reaktionen auf die Gründung der digitalen Gesellschaft sind nicht so heftig, aber sind auch sehr durchwachsen.
Ich finde es super. Ich finde es nur schade, dass man nur Fördermitglied werden kann und kein Mitglied mit Stimmrecht. Also klingt ein bisschen nach so einer kleinen elitären Gruppe, die ihre eigenen Ideen umsetzen möchte. Aber ja, aufpasst, dass es nicht zu kompliziert wird.
Fakt ist, es ist das Thema oder es wird das Thema werden.
Ich finde es immer grundsätzlich sehr gut, dass sie es machen. Und ich verstehe allerdings auch die Tatsache, dass sie das erstmal als Closed Circle machen. Ich bin mir aber ziemlich sicher und ich bin auch optimistisch, dass sie es dann später öffnen und dass sie jetzt das erstmal in der Gründungsphase machen, damit sie es effizient organisieren können.
Brauchen wir nicht. Immer nur noch irgendwelche weiteren Institutionen. Wir sollten vielleicht das, was wir haben, mal vorantreiben, aber da noch irgendwelche Extra-Geschichten, würde ich sagen, nein.
Ich glaube, wir brauchen auf der EU-Ebene doch irgendwie eine Lobbyorganisation, die sich um solche Fragen kümmert, weil sonst zu viel da in die falsche Richtung geht. Und insofern ist der Ansatz von Beckedahl, da vielleicht mit der digitalen Gesellschaft sogar mehr in Richtung Lobby zu gehen, auf europäischer Ebene gar nicht so schlecht.
Ja, vielleicht ist das der spannendste Aspekt, dass wir eben mit der digitalen Gesellschaft vielleicht einen ersten Baustein haben für eine europäische Organisation, eine Dachorganisation. Wir haben ja von Tariq Amir schon gehört im Beitrag vorhin, dass es verschiedene europäische Akteure gibt. Und ich denke, das könnte der richtige Schritt sein, dass man sich europäisch eben stärker vernetzt. Was man jedenfalls sieht, auch an diesen Stimmen, ist, es ist kein einhelliger Jubel.
Ja, es ist kein einhelliger Jubel, aber es gab ja schon Kritik, vor allen Dingen eben an der fehlenden Transparenz bei der Gründung. Das wurde stark bemängelt. Ist das denn berechtigt?
Ja, das ist eine ziemlich schwierige Frage, weil es einfach nicht einfach ist, so eine Organisation aufzubauen. Man muss, um die Kritik zu verstehen, nachvollziehen, dass Markus Beckedahl und seine Mitstreiter seit Jahren natürlich Transparenz einfordern, gerade von politischen Akteuren. Und jetzt ist hier in diesem Fall der digitalen Gesellschaft e.V. in Gründung, wie das eben richtig heißt, ist so, dass es Pi mal Daumen 15 Gründungsmitglieder gibt. Das sind stimmberechtigte Vereinsmitglieder und deren Namen sind nicht mal vollständig bekannt aus Datenschutzgründen, wie man bei Mr. Topf, einem Blogger, nachlesen konnte. Und man muss dazu wissen, dass Vereine auch Mitglieder aufnehmen können, die nicht stimmberechtigt sind. Das sind reine Fördermitglieder. Das meinte der erste O-Ton in dieser Collage gerade, dass sie sagte, finde ich ein bisschen schade, ich kann da jetzt als Mitglied an Bord gehen, aber nur als Fördermitglied und habe dann gar keine Stimmberechtigung. Und das ist natürlich nicht eine Form von Partizipation, wie sich das die Community vorstellt.
Wie stellt sich denn die Community die Partizipation vor? Also was für Partizipationsmöglichkeiten gibt es da jetzt gerade? Es wurde auch zum Beispiel gesagt, also um auf Partizipation zu sprechen zu kommen, dass das Ganze zu Berlin-lastig sei, also da auch so ein regionaler Aspekt eine Rolle spielen würde. Wie ist das?
Naja, was diese Berlin-Lastigkeit angeht, muss man einfach erstmal sehen, dass natürlich Markus Beckedahl und viele seiner Mitstreiter einfach mal hier wohnen und ein Verein braucht einen Ort. Ein Verein ist eine an nationale Gegebenheiten, Gesetzgebung gebundene Organisationsform, eine Körperschaft. Das ist eben kein transnationales Netzwerk wie WikiLeaks, was eben keine Homebase in diesem engeren Sinne hat. Und insofern finde ich diese Kritik nicht berechtigt. Was die Partizipationsmöglichkeiten angeht, muss man sehen, es gibt diese ganzen mittlerweile doch etablierten Tools, die es im Netz gibt, Stichwort Wikis, Stichwort auch Liquid Feedback, was ja mittlerweile doch oft ausprobiert wird. Das gibt es noch nicht bei der digitalen Gesellschaft. Und das ist eine Kritik, die man schon nachvollziehen kann. Man muss aber auch wiederum sagen, wenn man eine schlagkräftige Organisation etablieren will, die tatsächlich auf der politischen Bühne wahrgenommen wird, dann kann man nicht permanent alle Entscheidungen in der Vollversammlung im Plenum diskutieren und da auf einen basisdemokratischen Vorgang setzen, permanent, weil ich glaube, dann ist die Dynamik einfach nicht mehr vorhanden.
Du hast es eben angesprochen, es wurde kritisiert, eben, dass das noch nicht so ganz klar sei, über welche Tools man sich eben einbringen kann. Das ist doch schon eine berechtigte Kritik.
Ja, ich glaube, man muss jetzt mal beobachten, wie die nächsten Monate aussehen, inwieweit sich dieser Verein tatsächlich etabliert, welche Tools er dann noch anbieten wird. Es ist ja die Premiere jetzt gewesen auf der Republika, auch wenn, glaube ich, die Anmeldung beim Vereinsregister schon etwas älter ist. Insofern glaube ich, dass man denen auch ein bisschen Zeit einräumen muss. Aber was natürlich verwundert ist, dass es schon heftige Kritik aus der Szene gab, aus der Blogger-Szene gab. Ich habe Mr. Topf bereits angesprochen. Auch Helga Hansen von der Mädchenmannschaft hat sich ziemlich darüber gewundert, dass sie gar nicht gefragt worden sind, so wie viele andere.
Wir wussten es auch nicht, es hat uns auch keiner von denen angesprochen. Ich weiß auch nicht, wie weit da die Planungen waren und wie das da gelaufen ist, da kenne ich mich gar nicht mit aus. Es wird man aber erst sehen, wie das weitergehen wird, weil es schon sehr viele Bemühungen in diesem Bereich gibt und es gibt schon sehr viele verschiedene Gruppierungen, die sich damit auseinandersetzen.
Da ist also noch einiges offen bei der digitalen Gesellschaft, aber vielleicht sollte sich das Ganze auch erst einmal etablieren, bevor man sich da jetzt ein Urteil leistet. Auch deswegen jetzt erst einmal Syed Shmu mit Short Trip into Space and Back. Auch dieser Titel war auf der Tasse Bier Party zu hören. Tasse Bier.